Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend zusammen. 5 Jahre nach dem Anschlag auf das Pariser Bataclan. Wo steht Frankreich in der Auseinandersetzung mit dem islamistischen Terror? Unser erstes Thema. Machtmissbrauch an der Münchner Musikhochschule. Wir berichten vom heutigen Prozessauftakt gegen einen ehemaligen Professor. Und dann fassen wir 2 Online-Konferenzen über das Theater der Zukunft zusammen. Schon ist die Rede vom postpandemischen Theater. Es war eine Schreckensnacht, der Anschlag auf das Pariser Bataclan am 13. November 2015, heute vor genau 5 Jahren. Damals waren 3 islamistische Terroristen in den Konzertsaal eingedrungen, während die US-amerikanische Band Eagles of Death Metal gespielt hat. 89 Menschen wurden drinnen ermordet, außerhalb des Bataclan haben die Attentäter weitere 39 Menschen erschossen. Wie erinnern Frankreichs Kulturschaffende an diesen Terroranschlag und wie hat sich die Debatte über islamistischen Terrorismus in diesen 5 Jahren in Frankreich verändert? Das verfolgt die ARD-Korrespondentin Sabine Wachs in Paris. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Tageszeitung Le Monde hat heute 130 Porträts der Opfer online gestellt, das sogenannte Memorial. Jedes dieser Fotos kann man anklicken und dann mehr über die Lebensgeschichte der einzelnen Opfer erfahren. Wie haben sich Kultur, wie haben sich die Medien am 5. Jahrestag des Attentats noch bemerkbar gemacht? Was ist Ihnen besonders aufgefallen?
Also besonders aufgefallen ist natürlich, dass die Kulturszene es gerade jetzt im Moment in Frankreich sehr, sehr schwierig hat. Es gelten strikte Corona-Beschränkungen und das heißt, dass Konzerte, dass Ausstellungen, dass Lesungen, alles, was auch geplant war an diesem Jahrestag, einfach so, wie es geplant war, nicht stattfinden kann. Deshalb finden einige Veranstaltungen online statt, per Stream, in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel ein Konzert aus der Pariser Philharmonie. Das haben Angehörige und Überlebende der Anschläge organisiert. Und dann hat die amerikanische Band Queens of the Stone Age heute Abend ein Konzert live über die sozialen Netzwerke gestreamt, denn die Band ist über ihren Schlagzeuger ganz eng mit den Eagles of Death Metal verbunden, der Band, Sie haben es schon gesagt, die am 13. November 2015 auf der Bühne stand, als eben dieses Terrorkommando in das Bataclan eingedrungen ist. Und schließlich gab es dann doch auch ein bisschen physische Kunst, und zwar an den Gittern des Parks, der direkt gegenüber des Konzertclubs Bataclan ist. Dort haben Künstler aus aller Welt, die eben am 13. November 2015 in Paris waren, jeweils ein Foto und einen Text dazu verfasst. Und das wurde an den Park, an die Gitter gehängt. Und beides soll eben das Gefühl der Künstler von diesem Abend ausdrücken oder auch ihre Erinnerung an diesen schrecklichen und für viele in Frankreich immer noch belastenden Terrorabend.
Erschienen ist auch ein sehr berührendes Buch, Es bleiben uns die Worte. Das ist die Annäherung 2 Väter, die ihre Kinder verloren haben bei diesem Attentat. Der Sohn des einen gehörte zu den Tätern, die Tochter des anderen ist ein Opfer. Sie haben mit diesen beiden Männern gesprochen, Sabine Wachs. Wie kam es zu deren Annäherung, zu diesem Dialog?
Als Dina Mimour, der Vater von einem der 3 Terroristen aus dem Bataclan, der hat sich 2017 per Mail an Georges Saline gewandt. Salines Tochter Lola, die verlor bei dem Anschlag im Bataclan ihr Leben. Und Saline gründete nach den Anschlägen die Opfer- und Überlebendenorganisation 1315. Das heißt, er war auch in den Medien präsent. Amimour, der Vater des Terroristen, bat dann um ein Treffen, denn er wollte verstehen oder besser gesagt eher sehen und fühlen, welch großes Leid sein Sohn bei anderen angerichtet hat. Und Georges Saline hat gesagt, ja, ich treffe mich mit dir. Und beide trafen sich dann zum ersten Mal und hatten direkt eine Verbindung zueinander. Sie trafen sich daraufhin regelmäßig. Sie redeten über alles. Es gab keine Tabuthemen. Sie redeten über ihre Kinder, über ihre Gefühle, darüber, was dieser 13. November 2015 mit ihnen und mit ihren Familien gemacht haben. Und bis heute verstehen sie sich sehr gut, treffen sich immer noch, sind Freunde geworden. Und vor allem auch die Tatsache, dass Georges Saline, eben der Vater, der seine Tochter verloren hat, sich auch für die Anerkennung von Familien der Terroristen stark macht, das gibt diesem Dialog der beiden etwas ganz, ganz Besonderes. Denn Saline sagt, auch Familien der Terroristen sind Opfer der Terroristen.
Das ist ja wirklich eine beispielhafte Annäherung, kann man sagen. Würden Sie dann umgekehrt sagen, dass sich antimuslimische Ressentiments in diesen 5 Jahren nach dem Anschlag auf das Bataclan in Frankreich verstärkt haben?
Dass sie sich verstärkt haben, das belegen zumindest Studien nicht. Und das fühlt sich zumindest in Paris, in dem Umfeld, in dem ich mich bewege und ich wohne in einem der Anschlagsviertel, das fühlt sich hier nicht so an. Ich glaube tatsächlich, dass es viel dazu beigetragen hat, dass Muslime in ganz Frankreich sich von diesen Anschlägen distanziert haben, ihre Solidarität mit anderen Religionsgemeinschaften in Frankreich ausgedrückt haben, dass das dazu geführt hat, dass man eben sich ganz klar auch abgrenzen konnte zwischen Islam und Islamismus. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es geht ganz konkret darum, terroristische, islamistische Anschläge zu verurteilen. Aber das heißt nicht, dass man alle Muslime im Land, und in Frankreich leben sehr viele Muslime, die auch Franzosen sind, die hier geboren wurden, die hier aufgewachsen sind, hier zur Schule gegangen sind, dass man die stigmatisiert wegen dieser radikalen, terroristischen Anschläge.
Und doch spricht der französische Islamforscher Gilles Kepel von einer Art atmosphärischem Dschihadismus, der die heutige Situation prägt.
Atmosphärischer Dschihadismus meint einen Bruch mit der französischen Gesellschaft. Wenn muslimischen Kindern erklärt wird, dass sie den staatlichen Gesetzen nicht folgen dürfen, dass sie ihre Lehrer im Namen der Religion kritisieren müssen. Lehrer wie der ermordete Samuel Paty werden zum Ziel. Das ist neu. Es entsteht eine Atmosphäre, die nicht von vornherein kriminell ist, die aber kulturelle Brüche erzeugt.
Wie werden, Sabine Wachs, diese Thesen von Gilles Kepel diskutiert in Frankreich? Polarisiert er?
Also Kepel polarisiert mit seiner These nicht direkt nur er selbst, denn Frankreichs Präsident Macron, der Kepels atmosphärischen Dschihadismus als Separatismus bezeichnet, polarisiert auch. Macron hat erst Anfang Oktober ein Gesetz zur Bekämpfung von separatistischen Parallelgesellschaften vorgelegt und hat ganz klar erklärt, um was es dabei geht. Es ist tatsächlich der Fall, dass in Frankreich in einigen Vorstädten oder auch in prekären Vierteln Parallelgesellschaften entstehen, islamistische Prediger, islamistische Organisationen, die unter dem Deckmantel zum Beispiel auch von einigen Kulturvereinen, gegen die Frankreichs Regierung im Moment vorgeht, antidemokratisches und radikal-islamistisches Gedankengut verbreiten. Das ist ein Fakt, es ist eine Realität. Und Kritik an dieser These von Macron, die ja auch Kepel vertritt, indem er von atmosphärischem Dschihadismus spricht und von dem Bruch der Kulturen und davon, dass einfach die Werte der Republik nicht mehr anerkannt werden, die kommt vor allem in Frankreich von links außen. In Frankreich nennt man diese Art der Kritik ganz salopp Islamo-Gauchisme. Und das heißt, die Linksaußenparteien und Politiker werfen Frankreichs Präsident Islamophobie vor, eine Stigmatisierung aller Muslime, und es leben, wie gesagt, sehr viele Muslime in Frankreich. Aber meiner Ansicht und meiner Einschätzung nach ist das völlig falsch, denn Macron macht sehr, sehr deutlich, dass es eben nicht um den Islam geht bei den Parallelgesellschaften oder bei der Bekämpfung der Parallelgesellschaften, sondern um radikale Ideologien und in diesem Fall um den radikalen Islamismus.
Die Debatte darüber wurde natürlich nochmal neu entfacht durch die grausame Enthauptung des Lehrers Samuel Paty vor einem Monat. Würden Sie sagen, auch hier hat die Regierung besonnen reagiert?
Die Regierung hat ganz klar gestellt, dass es eben um radikalen islamistischen Terrorismus ging, dass der Mord an Samuel Paty auf das Konto eines radikal-islamistischen, in Anführungszeichen, Einzeltäter geht. Denn der Täter hat sich zu keiner großen Terrororganisation wie zum Beispiel dem sogenannten Islamischen Staat oder Al-Qaida bekannt. Nichtsdestotrotz hat Frankreichs Regierung beschlossen, nach diesen Anschlägen sehr hart durchzugreifen, und zwar mit dem Verbot von bestimmten Kulturvereinen, von bestimmten muslimischen Organisationen, von denen der französische Staat ausgeht, dass sie eben radikal-islamistisches und antidemokratisches Gedankengut verbreiten. Es wurde eine Moschee geschlossen in Pantin, in einem Vorort von Paris. Und da ist man schon sehr, sehr hart vorgegangen, aber immer mit der klaren Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus.
Gestern haben wir hier ein Fazit mit dem Politikwissenschaftler Hamed Abdel-Samad über die Situation in Deutschland gesprochen. Er hat sich nämlich im Rahmen der Islamkonferenz lange für den Dialog mit den in Deutschland lebenden Muslimen engagiert. Doch jetzt hat er sich enttäuscht zurückgezogen. Die deutsche Politik, sagt er, würde bei wichtigen Entscheidungen nur die Interessen der großen Islamverbände berücksichtigen. Das heißt, Millionen hier lebender Muslime würden sich dadurch gar nicht vertreten sehen. Jetzt betonen Sie, dass Frankreich eine große muslimische Bevölkerung hat. Steht der französische Staat da in Sachen Dialog besser da?
Es ist schwierig in Frankreich, denn der Laizismus, das heißt die strikte Trennung von Staat und Kirche oder von Staat und jeglicher Form der Religion, impliziert natürlich auch, dass es zwar einen Dialog mit Islamverbänden gibt, auch mit anderen religiösen Verbänden gibt, aber dass der nicht im Vordergrund steht. Es geht in dieser ganzen Debatte vor allem darum, dass man die Bevölkerung mitnehmen möchte, dass tatsächlich die Menschen, die Franzosen sind und gleichzeitig Muslime sind, dass die mitgenommen werden und sich von solchen Anschlägen distanzieren. Das tun sie. Das tun sehr, sehr viele Imame, auch gemäßigte Imame in Frankreich, die dann auch zu hören sind, die zumindest in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, die auch von der Politik, auch vom Präsidenten oder von der Regierung gehört werden. Auf der anderen Seite ist Frankreich natürlich durch seine Kolonialgeschichte, durch die Menschen, die aus dem Maghreb zum Beispiel kamen und die muslimische Religion in Frankreich oder nach Frankreich auch mitgebracht haben, ganz anders geprägt als Deutschland. Und von daher ist tatsächlich auch, ja, das spielt so alles ein bisschen zusammen. Es ist so ein Konglomerat aus der Laizität, aus der Trennung von Staat und Religion, aber auch die Einwanderungsgeschichte, die Kolonialgeschichte bedingt, dass man in Frankreich ganz anders mit dem Islam und mit Muslimen umgeht.
5 Jahre nach dem Anschlag auf das Pariser Bataclan, wie diskutiert Frankreich über den islamistischen Terror? Sabine Wachs ist Frankreich-Korrespondentin der ARD. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Wachs. Machtmissbrauch an der Musikhochschule München. Im vergangenen Jahr wurde der ehemalige Präsident Siegfried Mauser rechtskräftig verurteilt zu 2 Jahren und 9 Monaten Gefängnis. Er hatte eine Frau sexuell genötigt, die sich auf eine Stelle an der Hochschule beworben hatte. Heute nun hat ein 2. Prozess begonnen gegen den Komponisten Hans-Jürgen von Bose, ehemaliger Professor für Komposition. Ihm wird mehrfache Vergewaltigung einer jungen Frau vorgeworfen und unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone hat den Prozessauftakt beobachtet. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Bürger.
Was genau wirft die Klägerin Hans-Jürgen von Bose vor?
Ja, die Frau damals, also 2006, 2007, Anfang 20, wirft Hans-Jürgen von Bose vor, sie mehrere Male in der Beziehung vergewaltigt zu haben. Meistens habe Hans-Jürgen von Bose davor Kokain genommen und stundenlang sie in Diskussionen verstrickt, obwohl sie sehr müde gewesen sei. Er habe sie nicht schlafen lassen. Einmal habe von Bose sie auch genötigt, mit einem anderen Mann vor Boses Augen zu schlafen. 3-mal hätte dann von Bose selbst sie zu Sex gezwungen, meistens auch in Phasen, in denen sie psychisch und physisch schon total erschöpft gewesen sei, habe ihr Drogen verabreicht. Und er habe auch mit einer Schreckschusspistole neben seinem Bett ihr gedroht, er könne ihr damit das Hirn rausblasen, so habe er sich ausgedrückt. Ein anderes Druckmittel von Boses sei ja dessen Position auch als Professor gewesen. Er habe ihr gedroht, er könne die Karriere ihres Bruders ruinieren, denn der war damals Student in Komposition bei von Bose. Das waren zumindest heute die Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage heute verlesen hat.
Und wie hat der Angeklagte darauf reagiert?
Ja, er selber sagte heute zur Sache eher wenig, sondern ließ von seinem Anwalt eine Erklärung verlesen. Darin erklärte er, er sei total überrascht und geschockt über diese Vorwürfe gegen ihn. Schließlich habe er das ja als eine innige Liebesbeziehung empfunden, was da zwischen den beiden ein halbes Jahr gewesen sei. Sie sei ihm auch, Zitat, nicht hörig gewesen, hätte also jederzeit auch gehen können aus freien Stücken. Das mit dem Kokain, das räumte von Bose ein. Er habe es gegen seinen erwachsenen ADHS eingesetzt. Ja, er habe auch einen speziellen sexuellen Geschmack, sei auch manchmal aufbrausend, aber nur verbal. Und ja, da könne auch schon mal ein Aschenbecher geflogen sein, aber nicht gegen sie. Das war so seine Reaktion in dieser Erklärung. Am Anfang wirkte von Bose sehr kühl, als das verlesen wurde. Und dann taute er auf und erklärte schon ziemlich genau und fast eifrig seine sogenannte Selbstmedikamentierung mit den illegalen Drogen, was ihm ja auch vorgeworfen wird, die missbraucht zu haben, die Drogen. Die junge Frau, die die Vorwürfe gegen ihn erhebt, war heute nicht da, nur durch ihren Anwalt als Nebenkläger vertreten.
Was sagt das denn insgesamt aus über die damaligen Zustände an der Musikhochschule München?
Also natürlich muss man das jetzt so ein bisschen genauer betrachten. Sind diese Vorkommnisse, die jetzt hier geschildert wurden, eher am Rande dieser Professorentätigkeit angesiedelt? Aber trotzdem spielt ja seine Machtposition da eine ganz wichtige Rolle. Und mit der muss ja gerade eine lehrende Person verantwortungsvoll umgehen. Offenbar gab sich Hans-Jürgen von Bose auch gegenüber Studierenden als ziemlich freizügig. Er habe keine Distanz gewahrt. Musik sei ja etwas Intimes, also habe er auch mit seinen Studierenden über Privates und auch über Intimes gesprochen. So zitiert ihn der Spiegel in einem Artikel. Er hatte von 2012 bis 2015 dann auch noch die Erlaubnis, Studierende zu Hause bei sich zu unterrichten, obwohl der damalige Präsident Siegfried Mauser der Hochschule selbst zugegeben habe, so Kollegen, Bose sei sexbesessen gewesen. Von diesem Präsidenten Mauser wissen wir ja heute, er hat selbst Grenzen massiv überschritten und ist inzwischen als Straftäter verurteilt. Möglicherweise haben sich damals in diesen Zeiten tatsächlich Professoren beim Machtmissbrauch gegenseitig gedeckt und diese Methoden dann auch geduldet oder verharmlost. Eine Spiegelumfrage hat auf jeden Fall ergeben, dass noch bis in jüngere Zeit hinein eine Kultur des Sexismus an der Tagesordnung war an der Musikhochschule München.
Gibt es Reaktionen von Seiten der heutigen Hochschulleitung?
Ja, der neue Präsident Bernd Redmann hat schon vor so 1,5 Jahren ungefähr einen radikalen Umbruch angestoßen in der Hochschule. Es gibt mittlerweile Aktionstage gegen Sexismus mit schon sehr engagierten auch Empowerment-Seminaren für Studierende. Es gibt neue Regularien, zum Beispiel auch das ja so wichtige Verbot von Musikunterrichten in privaten Räumen. Es gibt eine Umbotsstelle und mittlerweile herrscht dort auch eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Übergriffen und Machtmissbrauch. Und so die Hochschulleitung und ich habe mich auch auf den letzten Aktionstagen persönlich davon überzeugen können, dass es denen schon wirklich sehr, sehr ernst ist.
Kurz noch zum Schluss, wie geht's jetzt weiter?
Ja, also in den kommenden Verhandlungstagen, das wird so in 10 Tagen sein, wird ein psychologisches Gutachten der Betroffenen im Mittelpunkt stehen. Dafür hat sich das Gericht ja sehr, sehr lange Zeit gelassen, dass da eine Psychologin, eine Professorin da ein Bild von ihr macht. Das soll dann auch erklären, wie glaubwürdig diese Aussage gegen von Bose ist. Das wird wahrscheinlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit passieren, denn da natürlich sehr intime Details auch aus dieser Beziehung zum Vorschein treten. Der Prozess ist dann auf 7 Prozesstage jetzt erstmal angesetzt und wenn das Gericht Hans-Jürgen von Bose schuldig sprechen sollte, dann drohen ihm mindestens 2 Jahre Gefängnis und der Verlust auch seiner Pensionsansprüche als Professor.
Vergewaltigung und Drogenbesitz lauten die Vorwürfe. Seit heute steht der Komponist und ehemalige Hochschullehrer Hans-Jürgen von Bose in München vor Gericht. Tobias Krone ist unser Landeskorrespondent in Bayern. Besten Dank. Es hatte Jahrzehnte gedauert, bis vor den Toren Hamburgs die KZ-Gedenkstätte Neuengamme eingeweiht werden konnte. Bis 2003 stand auf dem Gelände noch eine Haftanstalt. 2 Jahre später hat die Gedenkstätte dann ihre Arbeit aufgenommen. Mehr als 50.000 Menschen sind in Neuengamme ums Leben gekommen. Über viele gibt das Gedenkstättenarchiv leider keinerlei Auskunft. Die Nationalsozialisten hatten einen Teil der Dokumente noch kurz vor der Befreiung des Lagers im Mai 1945 vernichtet. An einem neuen Erinnerungsort sollen die bislang Vergessenen nun auch ein Gesicht bekommen. Heute wurde der Ort der Verbundenheit in Neuengamme eingeweiht.
Unter den hochgewachsenen Eichen der KZ-Gedenkstätte Neuengamme spielt der junge Musiker Xian Nangsu vom Hamburger Konservatorium. Eingeweiht wird der sogenannte Ort der Verbundenheit. Seit heute können dort Plakate geklebt werden, die etwas über die Menschen erzählen, die in dem Lager gelitten haben, die dort ums Leben kamen. Die Idee dazu hatte Bernhard Esser, ein älterer Herr mit Schiebermütze, weißgrauem Vollbart, Sohn des einstigen KPD-Mitglieds Rudolf Esser.
Es ist so, dass am 10. November 1933 die Gestapo in die Wohnung eindrang, in Eimsbüttel in der Schieferstraße 4. Und da haben sie eben meinen Vater verhaftet und mein Onkel und meine Tante Mausi.
Essers Onkel wurde schon am nächsten Tag zu Tode geprügelt. Essers Vater kam zunächst wieder frei. Dann im Februar 1944 flog sein Schuhmachergeschäft als Widerstandstreffpunkt auf. Esser kam ins KZ Neuengamme und erst im April 1945 wieder frei. Sein Sohn Rudolf war heute der Erste, der ein selbst entworfenes Plakat mit Quast und Kleister an die neu installierten Stellwände klebte. Darauf ein Foto seines Vaters, ein handgeschriebener Brief an ihn.
Die absolute Willkür, die ständige Angst, der Hunger und die Brutalität, die du hier erlebt hast, waren für dich die Hölle. Damit so etwas nie wieder geschieht, verspreche ich dir, wir bleiben wachsam, wir schweigen nicht, wir greifen ein. Dein Bernie.
Bei seinen Besuchen in der Gedenkstätte waren Bernhard Esser die Menschen aufgefallen, die an der großen Namenstafel vergeblich einen Hinweis auf ihre Angehörigen suchten. 2400 Namen sind dort verzeichnet. Von vielen anderen Häftlingen hatte die Lagerverwaltung alle Unterlagen vernichten lassen.
Und da kam mir die Idee und der Gedanke, man muss auch für die, die namentlich nicht bekannt sind und die Unbekannten und auch, wie bei meinem Vater, die überlebt haben, alle, die hier gelitten, für die muss eine Möglichkeit sein.
Im Forum Erinnerung, einem Zusammenschluss von Angehörigen der einstigen KZ-Insassen, wurde Essers Anliegen seit 2015 weiterentwickelt. Dort entstand auch die Idee, bei der Gestaltung des Orts der Verbundenheit auf die Kreativität von Studierenden der Hamburger Hochschule für bildende Kunst zurückzugreifen. Die jungen Menschen entwickelten ein Internetportal, auf dem Angehörige ein eigenes Plakat für ihre Hinterbliebenen entwerfen können. Mit dabei waren die Studentinnen Tina Henkel und Charlotte Perka.
Mir war ziemlich schnell klar, dass ich das total interessant finde und habe vorher mich gar nicht so viel mit dem KZ Neuengamme selbst beschäftigt, aber bin immer wieder auf Orte in der Stadt gestoßen, die historisch besetzt waren, wo ich es aber vielleicht gar nicht so wusste. Und es hat mich auf jeden Fall interessiert, das aufzuzeigen und da aktiv mitzumachen.
Und dass es auch, wie vorhin auch schon in den Reden gesagt wurde, darum geht, wie beeinflusst die Geschichte unsere Gegenwart und wie wird auch noch das Leben von den Angehörigen weiter davon beeinflusst. Das fand ich an dem Projekt sehr spannend.
Wie die Geschichte nachwirkt, merkte auch Uta Kühl, als ihre 12-jährige Tochter vor einigen Jahren genau die richtigen Fragen nach dem Schicksal ihres Großvaters stellte.
Mein Vater war politischer Häftling und war im Widerstand. Er war Seemann und hat unter anderem Flugblätter, Zeitungen und so weiter geschmuggelt.
Hermann Kühl überlebte seinen Aufenthalt in Neuengamme und anderen Konzentrationslagern. Aber was für ein Mensch er war, darüber gab es in der Gedenkstätte bislang zumindest keine öffentlichen Informationen.
Ich musste immer ins Archiv gehen und auch da war hier in Neuengamme sehr wenig über ihn bekannt. Und deshalb freue ich mich und bin sehr bewegt, dass sowohl meine Tochter als auch ich und wir im Rücken, unsere ganze Familie, jetzt dazu beitragen konnten, mehr über ihn auch bekannt zu machen und nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Seit heute hängen die ersten von Angehörigen entworfenen Plakate unter den hohen Eichen in Neuengamme. Nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden und aus Südafrika.
Ein neuer Erinnerungsort also in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Axel Schröder, unser Landeskorrespondent in Hamburg, war bei der Einweihung am Ort der Verbundenheit.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Neugebauer.
Die Ethnologin Carola Lenz hat heute das Amt als neue Präsidentin des Goethe-Instituts übernommen. Die 66-Jährige war im vergangenen Jahr vom Präsidium zur Nachfolgerin von Klaus-Dieter Lehmann gewählt worden. Lenz ist nach der Juristin Jutta Limbach die zweite Frau an der Spitze des Instituts. Künftig ist sie für mehr als 150 Niederlassungen in 98 Ländern verantwortlich. Im Deutschlandfunk Kultur sagte sie, ein Schwerpunkt ihrer Arbeit werde die Frage sein, wie sich Deutschland und Kulturpolitik in einer postkolonialen und multipolaren Welt aufstellten.
Die Schätze, die das Goethe-Institut in aller Welt durch seine Expertise, durch seine künstlerischen und sprachpolitischen Netzwerke geschaffen hat oder kennenlernt, die in Deutschland präsenter zu machen, das ist meines Erachtens die wirkliche Herausforderung, dieses Innen und Außen in der Kulturpolitik neu zu überdenken. Und das wird ein wichtiges Thema auch in meinen Antrittsbesuchen sein.
Carola Lenz, die neue Präsidentin des Goethe-Instituts. Die Bundesregierung will Soloselbstständige etwa aus dem Kunst- und Kulturbereich in der Corona-Krise verstärkt unterstützen. Unter anderem ist eine einmalige Pauschale von bis zu 5.000 Euro als Neustarthilfe geplant. Dies solle jenen helfen, die kaum Betriebskosten hätten und daher bei den bisherigen Hilfen zumeist leer ausgingen. Das Geld werde einmalig für die 7 Monate Dezember bis Juni 2021 gezahlt und nicht auf Leistungen aus der Grundsicherung angerechnet. Filmemacher aus Afghanistan, Österreich und Deutschland haben den erstmals vergebenen Filmpreis Globale Perspektiven erhalten. Ausgezeichnet wurde der Filmemacher Abusar Amini für seine Dokumentation Kabul City in the Wind. Mit dem zweiten Preis wurde die Österreicherin Manu Luksch für ihren experimentellen Kurzfilm Algorithm geehrt, der eine im Senegal spielende Hip-Hop-Komödie ist. Dritter im Bunde ist der in Bangladesch geborene und in Deutschland lebende Shaheen Dil Riyas. Bamboo Stories zeigt Männer, die in seiner Heimat Bambus fällen und über 3000 Kilometer verschiffen. Stifter des Preises sind neben der Filmemacherin Navina Sundaram christliche Hilfsorganisationen. Die Stadt Oldenburg hat Anne Gröger mit ihrem Kinder- und Jugendbuchpreis 2020 ausgezeichnet. Er werde an die Autorin übergeben, sobald die Pandemieentwicklung dies zulässt. Wie die Stadt mitteilte, erhalte Gröger die mit 8.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihr Kinderbuchmanuskript mit dem Arbeitstitel »Hallo, ich bin der kleine Tod«. Darin geht es um eine kleine Gestalt namens Frieda im schwarzen Umhang und mit Sense, die sich dem an einer Autoimmunkrankheit leidenden Samuel vorstellt. Das Mädchen fordert den erkrankten Jungen auf, ihr das Leben zu zeigen, denn das gehöre zu ihrer Ausbildung, um einmal der große Tod zu werden. Sie verschweigt Samuel, dass es ihre große Prüfung sein wird, ihn zu holen. Wie Gröger den beiden Protagonisten Leben einhaucht, sei bezaubernd und ernsthaft zugleich, hieß es in der Preisbegründung.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Wird Corona unser Leben nachhaltig verändern oder werden wir schneller zur alten Routine zurückkehren, als uns vielleicht lieb ist? Manche Lebensbereiche hat die Pandemie ja jetzt schon revolutioniert. Online-Konferenzen zum Beispiel werden garantiert auch weiterhin Sitzungen im Büro ersetzen. Und wie verändert Corona die darstellenden Künste? Darum ging es in einer dreiteiligen digitalen Diskussionsreihe, organisiert von nachtkritik.de, der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Literaturforum in Berlin. Brechthaus. Diskutiert wurde über das postpandemische Theater. Barbara Behrendt war online dabei. Gerade ist die letzte Diskussion zu Ende gegangen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was ist denn das für ein neuer Begriff? Postpandemisches Theater. Was genau ist damit gemeint?
Ja, genau, um das herauszufinden, hat diese Diskussionsreihe eigentlich stattgefunden. Also um die Frage zu klären, in welche Richtung sich das Theater durch die Krise, nach der Krise verändern wird. Das heißt, einerseits geht es hier um Zustandsbeschreibungen, andererseits aber auch darum, wie man sich das Theater nach der Krise wünscht. Und die israelische Dramatikerin Sivan Ben-Yishai, die hat dazu eine schöne kleine Rede gehalten. Und sie erträumt sich das postpandemische Theater als eins, dem die Krise eine Lehre in Solidarität ist, also dass sich darin übt, nicht über sich selber zu sprechen, sondern denen zuzuhören, die in den Theaterräumen abwesend sind. Und von der Kulturwissenschaftlerin Sibylle Peters gab es einen kleinen Seitenhieb.
Vielleicht wäre es schon mal ein Anfang, wenn das postpandemische Theater eines wäre, das im Lockdown mal seine Klimabilanz aufgeräumt hätte. Nur so eine Idee.
Ja, das wird europaweit diskutiert, hören wir nachher noch am Ende von Fazit. Was war denn für Sie, Barbara Behrendt, besonders interessant an der Diskussion? Was nehmen Sie zum Weiterdenken mit?
Also spannend war es eigentlich immer dann, wenn wirklich über Konkretes diskutiert wurde. Also gestern zum Beispiel, als es um pandemische Räume ging, da hat der Architekt Benjamin Förster-Baldenius seine Umgestaltung des Theaters Musanturm in Frankfurt vorgestellt. Und da sitzen die Zuschauer um den Bühnenraum herum in so einem rund aus ja sehr gemütlich aussehenden separaten Logen in einem Bau aus raumklimafreundlichem Lehm. Und die Zuschauer, die gucken dann aus den Logen heraus wie so Mäuse aus einem Schweizer Käse. Und so können Räume während Corona eben auch aussehen, ohne dass das Ensemble vor einem halbleeren Saal steht. Heute wurde dann der große Bogen gespannt und gefragt, wie sieht die Zukunft denn jetzt aus? Aber da wurde es auch konkret zum Glück. Also es ging darum, wie viel Geld man künftig für digitales Theater ausgeben will. Tina Lorenz, die digitale Entwicklung am Staatstheater Augsburg leitet, die sagte da ganz klar, digitales Theater ist nicht günstiger als analoges Theater. Mhm. Und eine andere Frage war, wie international kann ein Theater überhaupt noch arbeiten? Matthias Lilienthal, der ehemalige Leiter der Münchner Kammerspiele, der wurde da dann auch ziemlich polemisch.
Der Ton ist nicht so ganz gut in der Qualität. Wir wollen ihn trotzdem hören.
Mich wäre die Vorstellung von einem Theater, wo Leute aus L.A., aus Tokio, aus Sao Paulo, aus Kapstadt und aus Berlin nicht mehr zusammenarbeiten können, eine relativ schreckliche. Also mir liegt was an diesem Austausch. Und das ist eine Frage, die nach der Pandemie zu stellen sein wird. Wie viel an internationalen Austausch wollen wir? Wie viel an Durchmischung von Ästhetiken wollen wir? Und ich will da nicht in die isolierte Öko-Idylle des Chiemgauer oder Brandenburgers Bauerntheaters zurück.
Ja, und er ist auch der Meinung, dass es nach der Pandemie eine Image-Kampagne braucht, um den Leuten das Theater wieder nahe zu bringen. Das halte ich eher für Quatsch. Aber unproduktiv war es eigentlich nur am ersten Abend, wo man einen ja zu elitären intellektuellen Diskurs aufgemacht hat und sich dann die Fronten zwischen Theorie und Praxis verhärtet haben.
Worum ging es da?
Na, da hat der Philosoph Armin Avanesyan, der viel über politische Theorie weiß, aber wenig über Theaterpraxis, seine etwas befremdliche Vision fürs Stadttheater vorgestellt, das zur Global Village werden soll. Klang fast ein bisschen wie Chris Derkorn, der Kurzzeitintendant an der Berliner Volksbühne, und sein Fuck Local, Think Global. Reale Präsenz soll zurücktreten zugunsten dieses digitalen Blicks. Und Shermin Langhoff, die Gorki-Intendantin, die hatte für diese Einfälle aus dem Elfenbeinturm dann auch wenig Verständnis. Sie findet es sowieso eher seltsam, dass das Theater jetzt in ja so eine ästhetische Krise geredet wird.
Das Theater begegnet tatsächlich, und zwar genau als der Tempel und der Guckkasten, der er ist, nicht zum ersten Mal in der Pandemie. Die Pest und die Cholera wurden in shakespeareschen Zeiten überwunden und das Theater hat sich nicht massiv geändert oder insbesondere dort seine Blüte erlebt. Ich sag mal, mich beruhigt ein wenig zumindest diese länger als das Christentum bestehende Geschichte des Theaters.
Hat es sich denn trotzdem gelohnt, während der Pandemie schon über die Postpandemie nachzudenken?
Ja, ich finde schon. Es ist wirklich eine hochspannende Frage, was die Krise den Theatern mitzuteilen hat und welches Theater wir in Zukunft wollen. Ob man dafür jetzt den Begriff postpandemisch erfinden muss, naja, damit ist wahrscheinlich nur Theaterwissenschaftlern und der Finanzierung neuer Forschungsprojekte gedient. Eher zufällig ist die Diskussion heute dann durch eine Zuschauerinnenfrage noch wirklich zum Kern gestoßen, nämlich haben wir denn nach dem ersten Lockdown eine große Veränderung der Theater gesehen? Wurde da wirklich entschleunigt, wie vorher überall angekündigt worden war? Denken wir jetzt anders über Ressourcen nach? Und man sieht, dass sich das Theater zwar größere Kompetenzen im Digitalen erworben hat, viel mehr dann aber auch nicht. Also wer versucht denn zum Beispiel aus dem Wachstumsdenken auszusteigen, diese lächerlich kurzen 6 Wochen Probe mal in Frage zu stellen? Es sieht wirklich eher so aus, als ob die gewohnten Routinen wieder greifen, sobald das Theaterkarussell dann auch wieder läuft. Also dieser wahnsinnige Premierenausstoß, der hatte sich im Herbst, als die Häuser ein paar Wochen spielen durften, jedenfalls kaum verringert. Umso wichtiger, darüber zu reden.
Eine Diskussionsreihe über das postpandemische Theater. Barbara Behrendt hat sie für Fazit gefiltert. Danke dafür.
Und sehr gerne.
Teile der Debatte stehen online auf dem Portal von nachtkritik.de. Bleiben wir noch beim Nachdenken über das Theater der Zukunft, weiten aber den Blick. Im Rahmen eines europäischen Theaterforums haben Theatermacherinnen, Kulturmanager und Europapolitiker ebenfalls 3 Tage lang online diskutiert. Eigentlich sollte das Ganze im Dresdner Staatsschauspiel stattfinden, mit dem heutigen Höhepunkt der Verabschiedung einer Dresdner Deklaration. Es ist die Stunde eines großen gemeinsamen Appells.
Our first and foremost conclusion is that the pan-European collaboration.
Heidi Wiley vom Organisationsteam fasst in ihrem Schlusswort die wichtigsten Botschaften zusammen. Der Dialog der europäischen Theatermacher müsse weitergehen, man müsse von und übereinander lernen und gemeinsam die Stimme erheben. Ein so umfassendes Forum des europäischen Theaters hat es noch nie gegeben. Vertreten waren große und kleine Theater, Festivals und Verbände, Theaterschulen, Förderinstitutionen und die Politik. Es kamen Rednerinnen und Redner aus fast allen europäischen Ländern zu Wort. Das Schlussdokument, die Dresdner Deklaration, umfasst 6 eng beschriebene DIN A4 Seiten.
We call to address the urgent need to defend the freedom of artistic expressions.
Der römische Festivaldirektor Fabrizio Grifasi trug die ersten Punkte der Dresdner Deklaration vor, danach sprachen andere Teilnehmer des Forums. Die Kunstfreiheit müsse verteidigt werden, es müsse Unterstützung für die Zeit der Pandemie geben und für die Arbeitsbedingungen im Theaterbereich müssten einheitliche europäische Standards gelten. In der Deklaration wird also nicht einfach nur mehr Geld gefordert, sondern auch, dass Werte respektiert werden.
We call to enhance the focus on inclusion, diversity and access in the performing arts sector, policy agendas and funding programs.
Diversität, Inklusion und Barrierefreiheit müssten Ziel aller Theaterinstitutionen und Förderprogramme sein, heißt es in der Deklaration. Theater sollten einen offenen gesellschaftlichen Dialog ermöglichen, den internationalen Austausch suchen und ökologisch nachhaltig arbeiten. Das lässt auch Fragen offen. Wenn Theater internationale Kooperationen starten, wenn Gastspiele ausgetauscht oder Künstlerresidenzen angeboten werden, dann müssen die Beteiligten reisen. Das Reisen verursacht CO2-Emissionen, die im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit eigentlich vermieden werden müssen. Genau solche Konflikte wurden diskutiert. Thomas Ostermeier, der künstlerische Leiter der Berliner Schaubühne.
I do believe that this pandemic will encourage nationalism.
Internationaler Austausch sei nötig, um dem wachsenden Nationalismus etwas entgegenzusetzen. Die CO2-Emissionen müssten natürlich trotzdem gesenkt werden, zum Beispiel indem Gastspiele intelligent geplant und Flugreisen vermieden werden. Das Thema Nachhaltigkeit bekam beim Europäischen Theaterforum sehr viel Raum. Es sprachen Fridays for Future-Aktivisten, Vertreter von Stiftungen, die die Umweltverträglichkeit von Projekten zu einem Förderkriterium machen, und die deutsche Dramaturgin und Festivalmacherin Nathalie Driemeier.
I think we need now a new way to touch the people in an emotional way, because yeah, you can understand what happens, but when you are emotionally touched, then it makes something else with your body.
Es gehe darum, das Thema Klimawandel in Geschichten umzusetzen, die emotional berühren können, sagt Nathalie Driemeier. Das sei eine Kernkompetenz des Theaters. Der belgische Theatermacher Benjamin Verdonk zeigte eine kleine Performance. Vor seiner Laptop-Kamera hatte er das Modell eines Theatergebäudes auf eine Drehscheibe gestellt. Er ließ es langsam rotieren, sodass man auf der Fassade ein englisches Spruchband lesen konnte. Are we not going to a new era? Bewegen wir uns nicht auf ein neues Zeitalter zu? Ein vieldeutiger Satz. Verdonk ist wichtig, dass er die Arbeit ohne großen Aufwand überall zeigen kann. Er suche heute eher kleine Gesten als große, sagt Benjamin Verdonk. Seine Inszenierungen würden seit einigen Jahren immer kleiner und einfacher. Für ihn ist der Verzicht auf den Verbrauch großer Material- und Energiemengen auch eine Frage der Gerechtigkeit. Der westliche Kapitalismus, sagt er, hätte schon zu viel verbraucht. Im Programm des Europäischen Theaterforums war sein Auftritt nur ein winziger Augenblick, aber er war wichtig. Ein Zeichen dafür, dass es nicht nur um Forderungen ging, sondern auch um den ganz konkreten Wissens- und Meinungsaustausch. Die Theaterbranche bringt sich in Stellung für die großen Zukunftsaufgaben. Überleben in der Pandemie, nachhaltiges Arbeiten, internationaler Austausch. Der erste Schritt ist gemacht.
Oliver Kranz mit Eindrücken vom Europäischen Theaterforum. Viele Gespräche und auch die Dresdner Deklaration sind online zu finden auf der Seite des European Theater Forum, in einem Wort europeantheaterforum.eu. Bleibt Tobias Wenzels Blick in die gedruckten Feuilletons vom Samstag.
Kleines Ratespiel zu Beginn, liebe Hörer. Welche Tätigkeit wird hier in der Taz von einem Lehrmeister beschrieben? Dazu schließen wir die Taschenfalten, die oberhalb der Stimmbänder liegen, und pressen ohne viel Kraftaufwand Luft hindurch, ähnlich wie wenn man Luft durch die Lippen presst. Na, brauchen Sie noch einen Hinweis? Hier kommt er. Das Geräusch, das dabei entsteht, wird über die Resonanzräume geführt und kommt als Schaut raus. Thomas Fischer sagt das im Interview mit Clara von Hirschhausen. Und Fischer ist Brülllehrer. Er bringt Musikern, besonders Metal-Bands, bei, zu schreien, ohne ihre Stimmbänder zu schädigen. Das Laute zieht auch viele Trump-Anhänger an, glaubt man Rachel Kushners Analyse in ihrem Text für den Neuen Spiegel. Zu diesen Trump-Fans gehören auch Menschen, mit denen die Schriftstellerin aufgewachsen ist. Ich glaube inzwischen, dass Trump für meine Kindheitsfreunde wie klassisches Rockradio ist. Etwas, das man einschalten kann, um sich stark zu fühlen, das man laut aufdreht, damit die Kultur, in der man lebt, einem bedeutsam und blühend erscheint, schreibt Kushner und verweist auf ein Paradox. Sie sind zu der Überzeugung gelangt, dass eine Stimme für Biden eine Stimme für Covid ist. Wer würde für Covid stimmen? Eine Stimme für Trump scheint für die Trump-Wähler, die ich kenne, wie ein Nein zur Pandemie zu sein. Natürlich kann niemand für oder gegen Covid stimmen. Covid ist hier, es durchdringt die Politik. Aber die Illusion, dass Trump die Pandemie mit Maulheldentum überwindet, dass er sie in seinem Mustang mit dem Riesenmotor unter der Haube über den Haufen fahren könnte, ist für manche Leute zutiefst attraktiv. Donald Trumps Talent ist der Handel mit Illusionen, findet auch Claudius Seidel, der damit in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung den Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller wiedergibt. Und die Illusion, die es in diesen Tagen zu verkaufen gilt, ist eben die, dass diese Wahl gefälscht und gestohlen worden sei, schreibt Seidel und erwähnt bizarre Anekdoten aus dem Weißen Haus, die US-amerikanische Zeitungen kolportieren. Trump und seine engsten Mitarbeiter bestellten so viel Fastfood, dass die Angestellten, um den Geruch und die ganze Atmosphäre zu neutralisieren, Duftkerzen entzündeten. Abends seien viele in der Stimmung, sich einen deutschen Film anzuschauen, der auf Englisch »The Downfall« heißt und der ja auch vom Untergang eines Herrschers erzählt, der an Hilfstruppen und Superwaffen glaubt, die es längst nicht mehr gibt. Nur auf welches Finale läuft die Trump-Show hinaus? Soll er doch noch die sogenannte Concession-Speech halten? Oder soll er sich hinaustragen lassen aus dem Weißen Haus? Fragt Claudius Seidel weiter in der FAZ und ergänzt, die Einschaltquoten wären in beiden Fällen sensationell. Kunstsprachen, abgesehen vielleicht vom Klingonischen, sorgen nicht gerade für sensationelle Einschaltquoten. Oft werden Kunst- bzw. Plansprachen nämlich als lebensfremde Erfindungen von Spinnern belächelt. Nicht jedoch von Clemens J. Setz. Er verneigt sich vor ihnen in seinem sehr persönlichen Buch »Die Bienen und das Unsichtbare«. Das rezensiert Lothar Müller für die Süddeutsche Zeitung angetan. In einer Lebenskrise samt Depression vor ein paar Jahren habe der Autor eine regelrechte Plansprachenobsession entwickelt. Volapük ist sein Antidepressivum, analysiert Müller. Volapük ist eine der Kunstsprachen, die Clemens Setz gelernt hat. Besonders mag er die Worte für die Wochentage. Mudel, Tudel, Wedel, Dödel, Friedel, Zädel, Sudel, schreibt Setz und bemerkt, heute ist Dödel.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger, kommen Sie gut durch die Nacht.